Blood Sugar Lounge.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Reihe Blood Sugar Lounge fragt nach, Diabetes und Folgeerkrankungen. Ich unterhalte mich darin mit verschiedenen Experten darüber, welche Folgeerkrankungen beim Diabetes auftreten können, wie man sein persönliches Risiko verringern und wie man mit Folgeerkrankungen leben kann. Heute spreche ich mit Professor Volker Ziemsen. Er ist stellvertretender Direktor der Universitätsaugenklinik in Tübingen und unter anderem Experte für Augenerkrankungen im Zusammenhang mit Diabetes. Mein Name ist Antje Thiel. Ich bin freie Journalistin, schreibe regelmäßig für verschiedene Medien des Kirchheim Verlags und habe selbst Typ 1 Diabetes. Hallo, Herr Professor Ziemsen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wir unterhalten uns heute über diabetische Folgeerkrankungen am Auge. Da ist ja immer, wenn es von Augenerkrankungen die Rede ist, von der Netzhaut oder lateinisch der Retina die Rede. Wo genau sitzt die eigentlich und was für eine Funktion hat sie?
Man kann das mittlerweile ganz gut verstehen, wenn man das mit dem Fotoapparat vergleicht, den wir alle aus unserem eigenen Handy oder Smartphone kennen. Im Prinzip fällt das Licht ins Auge und erzeugt ein Bild, das dort ja dann in ein elektrisches Signal umgewandelt werden muss. Und die Photorezeptoren, das sind also Zellen, die ähnlich wie in einem Solarpanel oder in einem Chip da das Licht aufnehmen können, die sitzen innerhalb des Auges quasi als Tapete, die das Auge auskleidet. Und diese Sinneszellen, die sind sehr, sehr dicht gepackt und gut verschaltet und leiten dann von der Netzhaut über den Sehnerv das Signal zum Gehirn weiter.
Und diese Netzhaut, die Retina, kann auch Schaden nehmen infolge des Diabetes. Also geht es dann um Dinge wie, dass man mal kurzfristig weniger scharf sieht, wenn man hohe Zuckerwerte hat, oder geht es auch um längerfristige Schäden?
Nee, da geht schon auch um ganz andere und längere Schäden. Viele denken beim Thema Sehen oder schlechter Sehen ganz oft daran, dass das primär eine Aufgabe der Brille und des Optikers und der Korrektur ist. Das heißt, die denken, ich muss nur im Prinzip die richtige Brille oder die richtige Korrektur haben und schon kann ich die entsprechende Schärfe und ein entsprechend gutes Bild wiederherstellen. Aber es ist ganz wichtig, dass einem klar ist, dass es nicht alles nur eine Sache der Optik ist, sondern dass eben gerade diese Netzhaut, die Sie angesprochen haben, diese Photorezeptoren, dass das ein Prozess ist, der gar nichts mit der Abbildungsqualität zu tun hat. Sondern, da spielt beim Diabetes ganz häufig mit rein, dass zum einen als ganz wichtiger Faktor die Durchblutung. Also wir haben am Auge sehr feine kleine Gefäße und diese Netzhaut, die Photorezeptoren, die brauchen sehr, sehr viel Sauerstoff. Und zum anderen ist es so, dass die Netzhaut auch eine empfindliche Struktur von Nervenzellen darstellt, wo auch Blutzuckerschwankungen und eine bessere oder schlechtere Versorgung insgesamt sich dann negativ auswirkt.
Mir hat mein Augenarzt auch mal erzählt, es geht auch um Gefäßneubildungen, die man möglichst verhindern sollte im Auge.
Ja, das ist dann quasi schon die Folge, wenn die Durchblutung schlechter geworden ist oder in einzelnen Regionen vielleicht suboptimal ist, dass der Körper eine Tendenz hat, das Problem selbst zu reparieren. Dass also in Bereichen, wo der Körper Signale hat, dass zu wenig Sauerstoff da ist und das Gewebe zu schlecht durchblutet wird, dass an den Stellen ein Signal entsteht für eine Gefäßneubildung. Also dass der Körper sich irgendwo versucht, den Sauerstoff auf andere Art und Weise zu holen. Und das sind leider aber dann keine gesunden Gefäße, sondern krankhafte Gefäße, so ähnlich. Wir vergleichen das ganz gern mal mit Unkraut, auch wenn man jetzt nicht Angst haben muss, dass man Unkraut im Auge hat. Aber das sind Gefäße, die man nicht haben möchte, weil die sind undicht und lecken auch ganz gerne. Also da geht Flüssigkeit raus, dass die Netzhaut, diese Gewebsschicht geschwollen ist, Wasser einlagert und die können auch bluten.
Und das will man nicht haben?
Nee, diese Gefäßneubildung will man nicht haben. Und das ist so, dass beim Typ 1 Diabetes das ganz häufig leider auch mit der Dauer der Erkrankung zusammenhängt, bis die Durchblutung schlechter werden kann. Und das ist ein Grund, wieso man natürlich da im Vorfeld versucht, den Zeitpunkt abzupassen, wo man Hinweise sonst erkennt, da könnte sich was tun und da könnte die Durchblutung schlechter werden, um dann einzugreifen, bevor neue Gefäße gebildet sind oder bevor man sieht, dass diese Fläche an schlecht durchblutetem Gewebe größer wird.
Also das heißt, Vorsorge, rechtzeitig erkennen. Es reicht nicht, dass ich zum Augenarzt gehe, wenn ich merke, da ist irgendwas nicht mehr so richtig, ich sehe nicht mehr so gut.
Genau. Es ist natürlich schon richtig, wenn ich akut eine Verschlechterung habe, irgendwie schnell schlechter sehe, dann muss ich natürlich auch mich möglichst zeitnah beim Augenarzt vorstellen. Zu den Problemen kommen wir vielleicht nachher noch, die man da zu bewältigen hat angesichts Wartezeit und vollen Sprechstunden. Aber es gilt auf der anderen Seite auch ganz klar, ich muss nicht aufs Problem warten oder ich darf nicht aufs Problem warten, sondern ich muss aktiv werden, weil ganz häufig sind die ersten Veränderungen schon da und ich merke das noch gar nicht. Und das ist deshalb ganz hilfreich. Es ist nicht umsonst so, dass in vielen Ländern, in Deutschland, aber auch in England, die da was Ökonomie sehr, sehr gut aufgestellt sind, auch die Vorsorge bezahlt wird, weil sie sich rechnet. Und die rechnet sich einfach deshalb, weil man wirklich auch Sehverlust, Sehverschlechterung vermeiden und verhindern kann. Und da ist das deshalb zwar natürlich trotzdem eine lästige Pflicht, der Gang zum Augenarzt, mit allem drum und dran, geblendet werden, Wartezeit und so weiter, aber es ist eine wichtige Pflicht, weil man kann ganz oft dann doch mit kleinen Maßnahmen oder Schritten auch Einfluss nehmen und was verhindern, während man sonst natürlich, wenn da Gefäßneubildungen schon da sind oder Einblutungen da sind, das viel schwieriger ist, in den Griff zu kriegen.
Aber die größte Angst, die Menschen mit Diabetes vor so einem Augenarzttermin haben, das höre ich immer wieder aus der Community, ist ja tatsächlich, dass sie erblinden. Also das ist die absolute Horrorvorstellung, da möchte niemand hin. Wie groß ist denn das Risiko tatsächlich?
Das ist erfreulicherweise auch durch die Möglichkeiten, die Therapien und Behandlungsvarianten, die wir in den letzten Jahren neu dazubekommen haben, weiter gesunken. Das ist also erfreulicherweise wirklich sehr, sehr niedrig. Wenn wir uns die absoluten Zahlen anschauen, sind das in Deutschland mittlerweile unter 1.000 Menschen pro Jahr. Das sind immer noch zu viele und das hört sich trotzdem erstmal noch schlimm an, wobei man immer auch noch unterscheiden muss, Erblindung ist nicht, also im Sinne des Gesetzes ist nicht das, was wir uns vielleicht vorstellen, dass es ganz dunkel wird und man gar nichts mehr sieht, sondern das ist schon auch eine sehr, sehr schwere Form von Seheinschränkung, wo man aber sich noch orientieren, selbst versorgen kann. Aber es ist prinzipiell so, dass, glaube ich, von der Psychologie das ein bisschen schwieriger noch ist. Ich mache ganz häufig die Erfahrung, dass wenn man die Diagnose bekommt, dass dann viele so im Hinterkopf haben, da ist was mit dem Sehen und dann ist die Angst vor der Erblindung oder vor der Sehverschlechterung schon ganz, ganz weit vorne. Aber das Problem ist, dass mit der Dauer der Erkrankung blendet man das aus. Man geht vielleicht auch zur Früherkennung und hört die ersten Jahre immer nur vom Augenarzt, ach, da ist nichts und so sinngemäß, was wollen Sie denn hier? Es ist doch nichts und alles prima und man hört immer nur positive Nachrichten. Und das ist das ganz Gefährliche, weil dann 10, 15, 20 Jahre später auf einmal die Probleme anfangen können. Und dann hat man meistens aus dieser ersten Angst durch eine Mischung aus Verdrängung, aber auch durch Gewöhnung an den normalen Befund, das gar nicht mehr auf dem Schirm. Also es ist schon auch ganz interessant, was die Erkrankung psychologisch so mit einem macht. Und ich glaube, was ganz wichtig wäre, ist, dass man das zwar realistisch nach wie vor als Problem sieht und einem auch klar wird, die Wahrscheinlichkeit wird mit der Zeit, also allein je älter man leider wird, immer größer. Aber es ist nicht so, dass man jetzt davor Angst haben muss, weil man kann was tun.
Was kann ich denn persönlich tun, damit mir diabetische Folgeerkrankungen am Auge möglichst erspart bleiben? Habe ich da was in der Hand?
Ja, es ist sicher so, dass das nicht allein jetzt die Frage der Ernährung ist oder der Blutzuckerkontrolle, die natürlich ganz häufig da dann als erstes genannt wird oder im Vordergrund steht. Und ganz häufig haben gerade Menschen, die natürlich da Probleme haben oder starke Schwankungen haben, da dann auch so eine Mischung aus Schuldgefühlen, schlechten Gewissen und Sorgen. Nein, es ist schon so, dass da noch mehr Faktoren zusammenkommen. Und man weiß von der Effektgröße her, das ist so ein statistischer Wert, dass die Blutzuckerschwankungen und der hohe Blutzucker nur einen kleinen Teil der tatsächlichen Probleme erklären. Das eine ist, dass zum Beispiel Männer ein bisschen gefährdeter sind als Frauen. Also bei Typ-1-Diabetes sehen wir, dass Männer ein bisschen häufiger noch Probleme am Auge bekommen. Das zweite ist, dass wir wissen, dass der Blutdruck und die Blutdruckkontrolle ganz wichtig ist. Das ist zwar bei jungen, gesunden Menschen sonst meistens nicht das Thema, aber wenn man sich anschaut, wie viele schon mit 50 und 60 so ganz normalen, leicht erhöhten oder einen richtig hohen Blutdruck haben, dann muss man einfach sagen, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man Diabetes hat, dass man dann sich noch bewusster um seine Blutdruckwerte kümmert. Und das Dritte sind Faktoren, die man noch nicht alle ganz genau versteht, wo man aber schon auch weiß vom Verhalten her, dass Bewegung eine Maßnahme ist, die da sehr, sehr hilfreich ist. Also es gibt gerade aus Skandinavien ganz gute Studien dazu, die versucht haben, da eine Umstellung zu mehr Bewegung zu induzieren mit Personal Trainer, Programme und Wochenplanen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da sind wir alle relativ schlecht drin, das dann dauerhaft wirklich hinzukriegen im Alltag. Männer noch ein bisschen schlechter als Frauen, muss man sagen. Aber beide haben in den Studien da nur unter 10-15% erreicht des Ziels. Aber man weiß zum Beispiel, dass so eine praktische Maßnahme wie ein Haustier, einen Hund anschaffen, einfach darüber wirklich effektiv die Komplikationen und Risiken verringert, weil man einfach dann sich bewegt und rausgeht. Also zweimal die Woche 45 Minuten Ausdauersport oder auch nur moderate Bewegung senkt ganz entscheidend die Risiken und eben dafür auch das Risiko mikrovaskulärer Komplikationen, sagen wir als Mediziner dazu. Das heißt, das Auge und die Niere, die einfach durch die schlechte Durchblutung da betroffen sein können.
Ja, da habe ich jetzt wieder was gelernt. Wenn ich joggen gehe, dann tut das nicht nur meiner Figur gut, nein, sondern auch meinen Augen.
Genau.
Die Brille werde ich wahrscheinlich nicht mehr los, die ich mit mir rumtrage, aber zumindest meine Netzhaut wird es mir danken. Okay. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Vorsorgeuntersuchungen. Da gibt es ja verschiedene Methoden, wie ein Augenarzt den Augenhintergrund sich anschauen kann. Können Sie mal ein bisschen erklären, wie das funktioniert?
Ja, viele werden das kennen, dass man mit normal weiter Pupille, der nicht besonders viel sieht. Man kann zwar als Augenarzt da in die Mitte auf die zentrale Netzhaut schauen, aber das ist dann wirklich nur eine relativ kleine Fläche. Und ich hatte ja schon gesagt, die Durchblutung insgesamt des Auges ist wichtig. Also auch die Netzhaut, die Tapete, die weiter außen liegt. Nur dass man mal vielleicht eine Vorstellung kriegt, in der Mitte, also ungefähr 30 Grad, da ist unser hochaufgelöstes Sehen. Damit können wir lesen, kleine Details erkennen. Aber schon der blinde Fleck ist bei 12 Grad. Das ist da der Punkt, wo der Sehnerv eintritt. Da sehen wir alle, haben wir einen kleinen Fleck, wo wir nicht sehen. Aber eben auch über 45 Grad, über 70 Grad, über 120 Grad weit außen haben wir noch Netzhautgewebe, was gut durchblutet werden muss. Und da müssen wir hinschauen auch, um einfach die ganze Situation zu erkennen. Und die eine Möglichkeit ist, eben das mit Tropfen zu tun, die die Pupille erweitern. Die sind unterschiedlich stark und wirken unterschiedlich lang, aber sind eben leider damit verbunden, dass ich dadurch danach nicht mehr Auto fahren darf. Auch mit dem Fahrradfahren muss man ein bisschen vorsichtig sein. Oder selbst auch als Fußgänger muss man da im Straßenverkehr manchmal aufpassen, wenn man geblendet wird. Und das gilt meistens dann für so 3-4 Stunden nach dem Augenarzttermin. Die andere Möglichkeit, die wir heute zur Verfügung haben, sind Kamerasysteme, die über Spiegel oder spezielle Laser auch durch die enge Pupille meistens relativ gut ins Auge hineinkommen und deshalb ein Weitwinkelfoto generieren können. Und auch das ist in den meisten Fällen aussagekräftig genug, um das sicher einzuschätzen.
Also ich nutze das selber auch gerne bei meinem Augenarzt, dieses Verfahren. Ich muss es leider privat bezahlen, weil es keine Kassenleistung ist. Aber ich finde es vor allem auch deshalb toll, weil der nun Fotos mal von meiner Netzhaut sich speichern kann und dann auch mit den Vorjahresergebnissen vergleichen kann. Da kann man doch dann eigentlich noch mehr erkennen, oder?
Ja, also es ist schon so, dass man natürlich sieht, wenn alles normal ist und das auch entsprechend dokumentieren kann. Aber wir wissen auf der anderen Seite, wenn kleine Veränderungen da sind, also sei es nur ein kleines Muttermal oder jetzt gehen wir mal wirklich davon aus, dass einzelne erste kleine Blutungen da sind oder Gefäßauffälligkeiten, dann kann ich das natürlich schon blumig mit Worten beschreiben und ich habe vielleicht auch dann ein besser oder schlechteres Gedächtnis, um das zu erinnern. Aber wir schätzen das schon auch im klinischen Alltag sehr, wenn man ein Foto hat, dann kann man wirklich eins zu eins die Bilder nebeneinander legen und noch sauberer vergleichen, kann Strukturen ausmessen. Das hat schon auch theoretische Vorteile. Das ist sicher jetzt nicht so, dass das verpflichtend ist oder dass jeder jetzt denken muss, dass er da das mit privatem Geld bezahlen muss oder als Igelleistung zwingend das nutzen muss. Aber es gibt ganz klar theoretische Vorteile, die solche Bilder haben. Und wenn das als Möglichkeit besteht, finde ich das eine gute Option auch, um das mit der Pupillenerweiterung noch zielgerichteter oder vielleicht selten auch einzusetzen. Dass man zum Beispiel sagt, man macht so ein Foto ohne Pupillenerweiterung alle 1 bis 2 Jahre, je nachdem auch wie der Diabetes eingestellt ist, und macht das dann mit der Netzhautuntersuchung mit Pupillenerweiterung dann entsprechend noch seltener.
Jetzt würde ich noch einen kleinen Schwenk gern machen wollen, denn eine Sache, die man beim Googlen nach dem Thema Diabetes und Auge auch ständig findet, ist das Stichwort Makulaödem. Das ist ja nun ein Fremdwort, mit dem man als Laie nicht unbedingt was anfangen kann. Was hat es denn damit auf sich? Wie gefährdet ist man als Mensch mit Diabetes, sowas zu bekommen?
Ja, es ist in der Tat so, auch wenn wir vorhin über die Gefäßneubildung und die Durchblutung gesprochen haben, dass das sogar der häufigste Grund für die Sehverschlechterung ist. Also von den Anteilen gehen wir davon aus, dass in 2/3 der Fälle für eine schwere Sehverschlechterung ist Flüssigkeit in der zentralen Netzhaut dafür verantwortlich. Makulaödem setzt sich zusammen aus Makula. Das ist im Prinzip der Begriff für die anatomische Struktur, also so gesehen der Ortsname für die zentrale Netzhaut. Und Ödem ist so, wie wir es vielleicht auch von Schwellungen am Bein oder am Arm kennen, einfach eine Verdickung. Da ist Wasser im Gewebe. Und auf Deutsch könnte man eben auch sagen, Netzhautschwellung oder Flüssigkeit, zusätzliche Flüssigkeitseinlagerung. Und da das eben an der Stelle ist, die wir vorhin schon kurz erwähnt haben, mit der ich fixiere, mit der ich scharf sehe, ist das für die Betroffenen dann leider auch relativ entscheidend von den Auswirkungen. Das heißt, gerade das, was ich mit am wichtigsten brauche zum Lesen, zum Erkennen von Strukturen, das ist alles leider erschwert. Und ich kann auch manchmal Linien verzerrt sehen oder auch bestimmte Dinge kleiner sehen, also vergrößert, verkleinert, verzerrt, also dass die Qualität verändert ist. Und wenn man sowas bei sich bemerkt, dann ist es höchste Zeit, dann auch zeitnah einen Termin beim Augenarzt zu machen.
Aber es gibt mittlerweile gute Behandlungsmöglichkeiten, um sowohl eine Retinopathie als auch so ein Makulaödem zu behandeln, richtig?
Genau, das gibt Medikamente, die diese undichten Gefäße im Bereich der zentralen Netzhaut abdichten können. Und es ist zwar so, dass der Gedanke daran, dass einem ein Medikament ins Auge gespritzt wird, reingegeben wird, erstmal nicht so angenehm ist. Aber schön, nee. Wenn das, es klingt nicht schön, aber es ist weniger schlimm, als es klingt. Das sage ich jetzt auch nicht nur als Zweckoptimismus, sondern weiß ich einfach von tausenden Patienten, die so behandelt worden sind. Da wird die Oberfläche betäubt, das ist ein kurzes Druckgefühl und dann ist es in aller Regel wirklich auch gut auszuhalten. Dann sehen wir erfreulicherweise, dass wir in vielen Fällen gerade im ersten Jahr doch eine deutliche Sehverbesserung wieder oder Erholung des Sehvermögens erreichen können und dass wir auch langfristig darüber insgesamt auch die Situation stabilisieren. Also ganz oft wird immer nur gedacht, es wird immer alles schlechter. Ja, das denken sogar einige Hausärzte und Diabetologen. Aber wir sehen das durchaus, dass also gerade auch wenn die Blutzuckereinstellung sich bessert, kann sich die Netzhaut verbessern wieder. Und es ist auch so, dass eben medikamentöse Therapien, Behandlungsvarianten dazu führen können, dass da auch die Netzhaut nicht nur dünner wird, sondern dass auch die Durchblutung sich wieder normalisiert.
Also das heißt einmal eine Spritze und dann ist alles wieder gut?
Leider nicht einmal, sondern es ist in der Tat eine Herausforderung, dass das gerade am Anfang eine recht intensive Behandlung ist. Der Abstand zwischen einer Behandlung liegt meistens bei 4 bis 5 Wochen. Also da hat schon auch zwischendurch eine kleine Pause zum Luftholen. Aber wenn man sich klar macht, dass Menschen mit so einem Ödem in der zentralen Netzhaut häufig 2 Augen haben, die betroffen sind, also dann kann man entweder am gleichen Tag behandeln oder zeitlich versetzt und dann berücksichtigt, dass man häufig im ersten Jahr im Mittel 7 bis 8 Termine oder Behandlungen benötigt, dann ist das schon echt eine Tortur und dann ist es schon echt einfach auch eine zeitliche Belastung mit dem Weg zum Arzt, die Wartezeit, die Nachkontrolle. Aber das ist eine Aufgabe, die sich auch auszahlt oder das ein Opfer, das man da bringt, das sich hinten raus dann auch bezahlt macht, weil erfreulicherweise in den allermeisten Fällen spätestens im 3., 4. Jahr dann die Behandlungsnotwendigkeit deutlich sinkt und dann doch auch, wenn man das noch unter Umständen mit so einer vorsichtigen, gezielten Laserbehandlung kombiniert, auch ganz oft dann ein Zustand eintritt, wo man dann nicht eben dauerhaft behandeln muss.
Dann kann man sagen, jetzt ist es wirklich ausgestanden, jetzt kann ich wieder normal sehen.
Also zumindest so, dass man die Sehschärfe stabilisiert hat und dass das, was wir am Anfang angesprochen haben, dass also ein Verlust der Lesefähigkeit oder eben die Erblindung droht, abgewendet werden kann. Und deshalb hat sich auch die Rate an Neuerblindungen eben so dramatisch abgesenkt, weil wir können frühzeitig das aufhalten und stabilisieren. Und da muss man ganz klar auch sagen, da sind wir wieder bei der Früherkennung. Je früher wir so ein Ödem erkennen, umso besser können wir es da bei der Sehfunktion auch halten. Das heißt, wenn man erstmal Angst hat und lange wartet und dann schon schlechter sieht, dann ist leider das, was wir wieder als Erholung wieder zurückholen können, nimmt dann leider ab.
Dann ist Ihr eindeutiger Appell, Leute, geht zur Früherkennung, nehmt die Vorsorgeuntersuchungen weg, überwindet eure Angst. Das wird schon.
Ja, ganz genau. Weil es ist nicht so, dass man nur die Angst überwinden muss, sondern die zweite Hürde ist natürlich dann, den Termin zu bekommen. Das ist so, dass es aber ja auch nichts ist, wo man jetzt in der nächsten Woche gleich vorbeischauen muss. Ich verstehe schon, wie das ist. Man überwindet sich und möchte dann eigentlich natürlich dann das auch hinter sich haben. Und dann ruft man ganz oft beim Augenarzt an und dann sind halt die Wartezeiten vielleicht 2, 3 Monate. Ich hatte die Tage mit einer Patientin gesprochen aus Thüringen, wo der Augenarzt schon auch 2-Jahrestermine vergibt. Das ist erstmal dann sehr frustrierend, sollte einen aber auch nicht verunsichern. Sollte man irgendwo mal kurzfristig einen Termin brauchen, muss man ganz klar sagen, hat jeder Augenarzt und jede Augenärztin auch eine offene Sprechstunde. Dazu ist jeder verpflichtet. Also kein Arzt kann grundsätzlich jetzt sagen, ich nehme keine neuen Patienten mehr an. Das hat sich in diesem Jahr auch durch ein Gesetz von Herrn Spahn verändert. Und die andere Möglichkeit, die man sonst noch hat, ist, dass man auch den Hausarzt oder Diabetologen bittet, da behilflich zu sein. Also es gibt sogenannte Facharzttermine, wo dann da über eine direkte Rücksprache dann Termin ausgemacht werden kann, auch dringliche Termine ausgemacht werden können. Und die dritte Variante ist quasi über die Terminservicestellen der KV, F6, F7. Da muss man am Telefon erst ein bisschen geduldig sein, aber auch die vermitteln einem freie Termine beim Augenarzt. Das ist zwar schon so, dass man ganz gerne natürlich auch den Arzt oder die Ärztin seines Vertrauens haben möchte. Das ist so ein bisschen so die größte Barriere an diesen vermittelten Terminen. Aber ich würde sagen, wenn man sich rechtzeitig drum kümmert, dann klappt es auch in den meisten Fällen.
Ja, klasse. Wir sind auch schon am Ende unserer halben Stunde. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und Ihre Erklärungen.
Ja, ich danke Ihnen für die guten Fragen. Ich hoffe, es war was dabei, was uns weiterhilft, weil auch wir Ärzte sind natürlich darauf angewiesen, dass wir das reflektieren und dass wir auch da gute Medizin nur dann machen, wenn auch unsere Patienten verstehen, was wichtig ist und das begreifen. Und das hilft auch dabei, dann wieder Angst und Sorge zu nehmen. Je besser man seine Erkrankung kennt und so ein bisschen diese kleine Restunsicherheit oder Ungewissheit nimmt, umso sicherer kann man, glaube ich, auch und umso optimistischer kann man auch in die Zukunft schauen.
Das ist ein super Schlusswort. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Dankeschön und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Danke fürs Zuhören.